Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Die Kirche sei nicht mehr systemrelevant. In diesem Verlust liege eine große Chance, schreibt in der jüngsten Ausgabe der Zeit der evangelische Wiener Theologe Ulrich Körtner. Und ein katholischer Pfarrer im Ruhestand sagte mir neulich beim Plausch in der Fußgängerzone meiner Heimatstadt, die haben uns in der Pandemie ganz schön links liegen gelassen. Und damit meinte er die Politik. Religion in Zeiten der Corona-Krise, das ist heute unser Thema. Und das gehen wir nicht binnenkirchlich oder binnenjüdisch oder binnenmuslimisch an, sondern analysieren dieses Phänomen mit Michael Wolfson, bevor wir uns danach anschauen, wie Seelsorgerinnen und Seelsorger die Pandemie als Herausforderung begreifen. Dazu herzlich willkommen. Michael Wolfson ist Historiker, weil er sich heute hier zu Religionsfragen äußert. Wie immer mal wieder hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk sage ich dazu, dass Michael Wolfson jüdisch ist, auch wenn das wohl die meisten wissen. Zugleich ist er ein Grenzgänger, hat auch immer andere Religionsgemeinschaften im Blick. Zuletzt von ihm erschienen Tacheles, ein eher politisches Buch, aber auch darin viele Aspekte zu Religionsfragen. Mit Michael Wolfson bin ich nun verbunden am Telefon. Wir wollen nicht über Bücher reden, sondern über Gott und Corona, über Seele und Sorge in Pandemiezeiten und vor allem fragen, ob der Gottesglaube in einer Pandemie helfen kann. Guten Morgen, Michael Wolfson.
Guten Morgen, Herr May, und guten Morgen und grüß Gott unseren Hörern.
Herr Wolfson, Sie sind theologisch interessiert, aber zunächst mal Historiker. Deswegen zu Beginn die historische Frage an Sie. Wie bewerten Sie die Reaktionen der Religionsgemeinschaften heute, verglichen mit Reaktionen auf Pandemien in der Vergangenheit?
Da unterscheidet sich eben erstaunlicherweise die Religion der Gegenwart, die institutionalisierte Religion der Gegenwart, kaum von der Vergangenheit, wenn ich das recht sehe. Man hat meistens mit Bibelzitaten oder anderen frommen Zitaten agiert, aber nicht die Grundfragen des Seins gestellt, nämlich ist so etwas Gott gewollt? Ich rede gar nicht von Gottes Strafe. Also weniger zitieren und mehr reflektieren, das wäre eigentlich meine Aufforderung gewesen und das wäre in der Moderne auch notwendig.
Bleiben wir zunächst mal beim Mainstream, der Mitte der Religionsgemeinschaften hierzulande, egal ob Kirchen, Rabbiner oder Vertreter des Islam. Man hat sich staatstragend hinter die Maßnahmen gestellt, die die Politik mit naturwissenschaftlicher Unterstützung entwickelt hat. War diese Reaktion der Religionsgemeinschaften sozusagen ohne Alternative?
Sie ist religionsphilosophisch und religionshistorisch einwandfrei. Ich lasse mal jetzt hier die muslimische Gemeinschaft beiseite, weil die muslimische Gemeinschaft ja in ihrer Grundorientierung ausgeht von der Identität von Religion und Staat, also die traditionelle Umma, die der Prophet Mohammed gegründet hatte seinerzeit. Aber in Bezug auf Judentum und Christentum gehört das zur Tradition. Ich beginne mit dem Christentum, gibt dem Kaiser was des Kaisers und Gott was Gottes ist, also Matthäus 22:23 und spiegelbildlich dazu in der jüdischen Tradition, Diener de Malchuta Dina, ich übersetze frei, das Staatsrecht gilt. Also insofern haben sich die Religionsgemeinschaften christlich und jüdisch und dann im Gefolge auch in der Diaspora die muslimischen an diese Tradition gehalten.
Und es gab auch keine Alternative dazu.
Das ist die große Frage und das ist ja auch innerreligiös umstritten gewesen. In der jüdischen Welt habe ich diesbezüglich in der Diaspora wenige Abweichungen gefunden. In Israel haben sie sehr viele Abweichungen, vor allem in der ersten Phase gehabt. Eine der Hochburgen von Corona war Bnei Brak. Bnei Brak ist eine orthodoxe Siedlung, das falsche Wort, eine religiöse stark orthodoxe Stadt in der Nähe von Tel Aviv. Und da haben die Menschen gesagt, wenn Gott die Pandemie überwinden will, dann wird er dafür sorgen und das muss nicht der Staat machen. Und Sie haben Vergleichbares etwa in der katholischen Welt. Ich denke an die Afra-Gemeinde in Berlin und auch da gab es eben ganz demonstrativ
eine katholische Gemeinde.
Gottesdienst, eine katholische Gemeinde in Berlin, quasi fundamentalistisch, sagen einige, egal, jedenfalls, die haben gesagt, wenn es Gottes Wille ist, dass wir die Pandemie haben, ich übersetze jetzt frei, dann können wir nur darum beten, dass das aufhört und Gott wird dafür sorgen. Und da sind wir bei der elementaren Frage, nämlich was kann der Mensch, was darf der Mensch machen, darf der Mensch in Gottes Werk eingreifen oder nicht? Das ist zumindest eine Frage, die gläubige Menschen sich immer stellen.
Und dass diese Fragen nicht gestellt wurden, dass es ein Schweigen aus Kirche und Theologie gab, das wurde schon Mitte März wurde das beklagt. Sie haben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im April gesagt, ja, Religionen müssten etwas beitragen im Sinne von Sinnstiftung. Das haben Sie gerade auch nochmal wiederholt. Wie kann es sein, dass da so wenig kam? Was sind
Gute
die Erklärungen?
Frage. Die kann ich nicht beantworten. Da müssen Sie diese Frage den jeweiligen Geistlichen stellen. Ich nenne Ihnen nur einige Beispiele. Alles wohl gemeint, aber letztlich an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Der Papst hat sozusagen in Ein-Mann-Vorstellungen sehr eindrucksvoll, optisch auch wunderbar inszeniert, in Rom ein Gebet veranstaltet. Er ging durch die menschenleere Stadt. Und hat gebetet. Ja, das ist richtig. Aber warum betet man? Hilft beten, reflektieren, beten alleine ist zu viel Appell. Das ist sozusagen das Zitat des Rituals und damit erreicht man die Menschen nicht mehr. Ebenfalls in der orthodox-jüdischen Welt, im liberalen Judentum gab es diese Diskussion durchaus auch, aber es ist eben aus der religiösen Institution, egal ob jüdisch, christlich oder muslimisch, eigentlich nichts Theologisches gekommen, sondern mehr Virologisches. Und das sollten besser die Virologen machen.
Nun sind wir aber allesamt fixiert aufs Materielle. Da kann sich ja kaum einer von uns ausnehmen. Wir verfolgen die Podcasts der Virologen, wir konzentrieren uns aufs Körperliche. Also Seele und Sorge sind da wohl ein wenig unter die Räder geraten.
Ja, aber man muss eben die Einheit sehen. Wir leben derzeit, und ich sage das auch selbstkritisch ganz persönlich auf mich bezogen, leben unter dem virologischen Imperativ. Aber der Mensch besteht nicht nur aus Antivirologie allein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, übertragen wir also diesen biblischen Spruch auf die Pandemiesituation. Es kann doch das Leben nicht nur darauf begrenzt sein, dass wir überleben. Zum Leben gehört eben sehr viel mehr und das eindimensionale Fixieren auf das, was virologisch richtig oder falsch ist, kann es nicht sein. Und erst recht deshalb nicht, weil ja auch die Spezialisten, also die Virologen, untereinander uneinig sind. Das ist in der Wissenschaft überhaupt nichts Neues. Das gehört zur Wissenschaft. A sagt A und B sagt B. Und dann entwickelt sich vielleicht das richtige C, aber das weiß man erst hinterher. So, und das erleben wir jetzt. Wir sind in einer totalen Experimentsituation. Und da kann die Religion sehr viel beitragen, gerade in ihrer Gebrochenheit und gerade beispielsweise in Bezug auf das Alte Testament, ebenso wie auf das Neue Testament. Also Neues Testament, warum wird Gott, Gottes Sohn, Jesus gekreuzigt, ohnmächtig am Kreuz. Wir sind auch ohnmächtig jetzt, trotz der Wissenschaft. Das sind doch Fragen, die man ableiten und zurückführen kann von der Religion in die Virologie und von der Virologie in die Religion.
Und das würden sogar die meisten Virologen womöglich unterschreiben.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die so fixiert sind. Ich bin ein chronologisch gesprochen 68er und zu meiner Zeit sprach man viel von Fachidioten. Das kann man freundlich und weniger freundlich interpretieren. Der Spezialist ist Spezialist und eben kein Generalist. Und es gibt vielleicht auch unter den Virologen einige Generalisten.
Jetzt schauen wir wirklich mal nach vorne. Sie haben es ja angedeutet. Welche Hilfe kann erwachsen in Ihren Augen aus der Religion, aus den Religionen?
Da würde ich unterscheiden. Also als Jude sage ich das ganz bewusst, nicht kritisch, aber beschreibend. Die tröstliche Religion ist natürlich das Christentum, wenn wir die Evangelien nehmen, minus der Kreuzigung, die ja auch die Basisfrage stellt des menschlichen Seins nach dem Warum. Warum wird dieser jetzt, ob göttlich, gläubig gesprochen oder nicht, großartige Mensch Jesus gekreuzigt und die Schufte überleben? Im Alten Testament haben wir immer wieder den zürnenden Gott, den liebenden Gott, den barmherzigen Gott in dieser Brechung. Und das Gebrochene erleben wir jetzt, aber es wird in der öffentlichen Reflexion uns sozusagen eine eindimensionale Verhaltensvorschrift empfohlen. Ja, nicht einmal im Sinne von Freiheitsunterdrückung, alles bestens gemeint, aber es fehlt mir die Reflexion der konkreten Situation in Bezug auf das generelle Sein. Sprich, wie ist das möglich? Obwohl wir so viel wissen, sind wir von einem Mini-Mini-Mini-Virus weltweit momentan abhängig.
Wie
das
ist
sind
das,
doch elementare Fragen.
Ja, wie ist das möglich? Welche Antwort würde denn da sich aus einer jüdischen Perspektive ergeben?
Aus der jüdischen Perspektive, das ist ja das Schwierige und zugleich Faszinierende am Judentum, gibt es keine endgültige Antwort. Wenn die rabbinischen Weisen, um das an einem Beispiel deutlich zu machen, die rabbinischen Weisen, also die Talmud-Begründer, kontroverse Diskussionen geführt haben und an den Ursprung der Existenz kamen und dann letztlich auch sagten, dass Gott das zulässt, das ist doch unerhört. Und dann ertönt eine Stimme, eine himmlische Stimme heißt es, und die sagt dann diesen rabbinischen Weisen, das ist nicht an euch zu entscheiden, sondern Gott. Die Einsicht, dass wir trotz unseres vielen Wissens so viel nicht wissen. Und das bedeutet nun wiederum, wir sollten uns nicht konzentrieren auf die Eindimensionalität, sondern die Vieldimensionalität, denn wir brauchen eben auch die Seele und für die Seele ist die Religion eher zuständig als die Virologie und die Politik.
Inwieweit sehen Sie als Jude in einer Situation wie der jetzigen Pandemiesituation im Christentum ein Trostpotenzial?
Genauso wenig wie im Judentum. Das Christentum ist für den Alltag eine wunderbar tröstliche Religion, wenn man sich an vor allem das hält, was Jesus gepredigt hat. Aber es ist auch keine Tröstung, wenn man eben das Ende, sprich die Kreuzigung, bedenkt. Und wir müssen uns als Menschen damit abfinden, dass unsere Existenz ständig gefährdet ist. Und das haben wir oft vergessen. Wir verdrängen den Tod. Und insofern wäre es eben für die institutionalisierten Religionen eine große Chance gewesen, die besteht immer noch, uns darauf zurückzuführen, nicht im Sinne von Miesepetrigkeit und ständig gedenket unserer Sterblichkeit, aber ihr müsst euch auch jenseits des Genusses, der Lebensfreude, die ja etwas Wunderbares ist, das Leben ist wunderschön, auch immer fragen, wie lebe ich heute, wenn ich möglicherweise morgen schon tot bin? Und wenn ich tot bin, was ist dann? Ist nur das Nichts? Komme ich zu Gott oder komme ich nicht zu ihm? Gibt es ihn? Also diese Seinsfragen jenseits der Vergnügungsfragen zu stellen, das ist die Aufgabe der Religion und nicht Vollzugsorgan und auch noch Lieferant von Ideologien der jeweiligen Politik.
Gott und Corona, Einschätzungen waren das von Michael Wolfsohn, jüdischer Historiker in München. Danke Ihnen, Herr Wolfsohn, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen. Thank you.
Michael Wolfsohn und mit ihm viele andere Zeitgenossen haben von Religionsvertretern in den vergangenen Wochen mehr erhofft. Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass viele Seelsorgerinnen und Seelsorger alles gegeben haben. Wir haben hier im Deutschlandfunk immer wieder mit verschiedenen gesprochen, haben das Thema Sorge und Seele in den Mittelpunkt gestellt seit Mitte März. Es ging darum, wie Menschen in der Krise beigestanden werden kann, trotz des Abstandsgebots, auch wenn vieles nach wie vor wieder normaler läuft. Eines ist ja klar, der Ausnahmezustand wird noch länger dauern. Deshalb fragen wir jetzt, ein Vierteljahr nach Beginn der Krise, nochmal nach. Wie gelingt Seelsorge aus der Distanz? Und welche existenziellen Fragen treiben die Menschen um? Burkhard Schäfers hat mit einem Benediktiner und einer Gemeindeseelsorgerin gesprochen.
Stiller ist es geworden im Pfarrverband, bestätigt die Münchner Pastoralassistentin Franziska Bromberger. Keine Jugendgruppen, kein Seniorenclub, die Pfarrbücherei geschlossen. Und in den Gottesdiensten, die sie seit kurzem wieder feiern, soll möglichst wenig gesungen und gesprochen werden. Ihr Eindruck heute?
Ich habe mir das vorher überhaupt nicht vorstellen können, dass da lauter Menschen mit Maske im Gottesdienst sitzen. Ich habe mir gedacht, das wird eher so eine Horrorveranstaltung. Aber weil man eben ja im Gottesdienst dieselben Riten hat, man weiß, warum man hier miteinander feiert. Und es gibt auch irgendwie so eine Art Gemeinschafts- und Nähecharakter.
Vor einigen Wochen schilderte die katholische Seelsorgerin im Deutschlandfunk, wie Beerdigungen unter strengem Corona-Reglement abliefen. Maximal 10 Angehörige, keine Trauerfeier in der Aussegnungshalle. Tröstende Berührungen, sinngebende Zeichen wie Weihwasser und Erde, alles verboten. Für die Hinterbliebenen eine doppelte Belastung. Bundesweit sind im Frühjahr deutlich mehr Menschen gestorben als im gleichen Zeitraum in den Jahren zuvor. Im Pfarrverband von Franziska Bromberger indes hatten sie weniger Bestattungen als gewöhnlich. Die nächste ist erst in einigen Tagen, jetzt wo die Regeln nach und nach gelockert werden.
Ich glaube, wir hatten 4 Beerdigungen, normalerweise sind es, schätze ich, mehr. Meine Vermutung ist, ich glaube, dass Menschen das schon auch mit beeinflussen können, wann sie sterben oder sie merken, wann sie sterben wollen. Und ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen jetzt nicht sterben wollen.
In der Krise ist der Druck enorm gewachsen. Die Angst, sich anzustecken, das Bangen um den Arbeitsplatz, Einsamkeit wegen der Kontaktbeschränkungen. Vielerorts gab es mehr Anrufe beim Sorgentelefon. Zugleich fielen die klassischen Seelsorgeangebote in den Kirchengemeinden fast alle weg. Franziska Brombergers Arbeit verlagerte sich auf ungewohntes Terrain.
Mehr wie früher ergeben sich so Stadtteilkontakte. Und man trifft ganz häufig auf der Straße einfach Menschen und das sind so ganz wichtige Angelpunkte momentan. Um eigentlich die Aufgabe zu machen, die wir so als Seelsorger zu haben, Menschen zu fragen, was sind gerade die Sorgen und Nöte. Weil klar steht das Angebot von der Pfarrei schon immer, sich zu melden, aber wer ruft schon in der Pfarrei an und sagt, also eigentlich fällt mir gerade die Decke auf den Kopf, hier Kind, da Kind und dann noch Homeoffice. Also das, glaube ich, macht fast niemand.
Manche indes könnten sich in der Zeit, als Gottesdienste ausfielen und die Gemeindezentren geschlossen waren, auch gefragt haben, brauche ich die Kirche überhaupt noch?
Es führt eher dazu, dass Menschen drüber nachdenken, was ist Glaube für mich oder ist der wichtig? Also sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Entscheidung dann negativ oder positiv ausfällt. Natürlich, ich als Seelsorgerin würde mir wünschen, dass sie positiv ausfällt, aber ich finde es allein schon positiv, sich damit auseinanderzusetzen.
Über des Tages Licht vergeht.
Inwiefern Religion die Menschen in Krisenzeiten tragen kann, das beschäftigt auch die Benediktiner der beiden Klöster Andex und St. Bonifaz. Deren Abt Johannes Eckert sprach vor einiger Zeit im Deutschlandfunk über die Bedeutung von Ritualen, um den durch Corona aus der Bahn geratenen Alltag wieder zu ordnen. Neulich sagte er:
Es gibt einen alten Mönchsspruch, der lautet: Brüder, halte die Ordnung. Und die Ordnung wird euch halten.
Von der Regel des heiligen Benedikt könnten sich auch Menschen etwas abschauen, die nicht im Kloster leben, findet der Abt, als eine Art Konfliktprävention, denn Verbindlichkeit verbinde Menschen. Heute sagt er:
Bei manchen Familien ist es ja wirklich nicht absehbar, wann das Kind wieder in die Schule darf oder dann nur für eine Woche oder. Und da höre ich schon so, dass eine klare Ordnung, wann gearbeitet wird, wann gespielt wird, wann jeder Zeit für sich hat, wann man miteinander isst, auch wer welche Dienste in der Wohnung, im Haus wahrnimmt, dass das schon hilft. Also es gibt ja viele alltägliche Rituale, die wir haben, die uns tragen und die uns Halt und Sicherheit geben. Und so ist es, glaube ich, auch in solchen Zeiten.
Intensiv verfolgt Eckert die Debatte darum, welche Lockerungen möglich sind und welche Einschränkungen weiterhin notwendig. Mit Blick auf einige, die extremen Verschwörungsmythen anhängen, erinnert der Ordensmann an die maßvolle Unterscheidung, die der heilige Benedikt als Mutter aller Tugenden beschreibt.
Dass wir dankbar sind, dass wir bis jetzt einigermaßen auch als Gesellschaft gut durch die Krise gekommen sind, nicht diese Ausmaße haben, wie wir es in anderen Ländern sehen. Das waren ja wirklich furchtbare Bilder, was das auch für menschliche Tragödien sind. Wir leben eben in einer Gesellschaft und da braucht es auch immer das Maßnehmen auf alle hin. Dass man nicht gesellschaftlich in Extremen abgleitet und dadurch auch die ganze Gesellschaft bedroht.
Auch unter bekennenden Christen gibt es einige, die extreme Positionen vertreten. Manche betrachten die Pandemie als Strafe Gottes.
Ich kann da schwer von Strafe sprechen, weil da müsste ich auch vielleicht von Strafe Gottes sprechen, wenn ein Mensch schwer erkrankt. Man ja in der Seelsorge oft genug Menschen begegnet, die schwer krank sind und die sich fragen, was habe ich denn getan, dass mich Gott so bestraft? Ich glaube, es ist weniger die Frage nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Und vielleicht ist es so auch bei der Pandemie. Nicht warum, sondern wozu. Wie können wir daran reifen?
Dennoch könne die Krise Menschen in ihren religiösen Grundfesten erschüttern, sagt der Benediktiner Johannes Eckert.
Der Zweifel gehört wesentlich zum Glauben dazu. Glaube ist ja nicht etwas, jetzt hab ich's, sondern Glaube ist eine lebendige Beziehung zu meinem Gott. Wenn jemand schwer krank wird oder wenn jetzt jemand vor existenziellen Nöten steht und spürt, ich fühle mich von meinem Gott alleingelassen, dann gehört der Zweifel wesentlich dazu. Wir haben ihn ja auch, also diese Herausforderung, die Erprobung des Menschen im biblischen Hiob.
Solche Prüfungen kennen auch Seelsorgerinnen und Seelsorger. Franziska Bromberger gibt zu, es sei manchmal anstrengend, Kontakt zu halten zu den Menschen in ihrer Gemeinde.
Ich möchte jetzt vor allem besonderes Augenmerk darauf legen, dass ich eine gute und innovative Idee für meine Erstkommunionkinder habe, weil ich mir wünsche, dass sie trotzdem ein schönes Fest haben. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir es schaffen, eine Lösung zu finden, wieder pfarreiliches Leben stattfinden lassen zu können, in welcher Form auch immer.
Seelsorge in Corona-Zeiten, Seelsorge auf Abstand, die dennoch die Menschen erreichen will, Burkhard Schäfers berichtete. Und damit gehen unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Redakteur am Mikrofon war Andreas Mein. Gleich nach den Nachrichten geht es nicht um Corona und die Folgen, wobei dem US-Präsidenten die Rassismusdebatten womöglich entgegenkommen könnten. Lenken Sie doch ab von den mehr als 110.000 Corona-Toten in den USA. Oder passt ihm die Debatte ganz und gar nicht? Das und vieles mehr wird sicher gleich kontrovers diskutiert werden in der Sendung Kontrovers mit Martin Zagatta und dem Thema Rassismus, Gewalt, Trump. Sind die USA noch ein Vorbild?